Es Gott, hat über- ich fühle mich Uni so, also findet einen Fehler in diesem Bild.
Es, genau, das ist jetzt für die Hörer blöd, aber alle für die, die uns schauen, es hat ja über 30 Tage und fast ein ganzes Turnier gedauert, bis ich Verstärkung an der geilen Hemdenfront bekommen habe. Micky Beisenherz ist da und hat ein fantastisches, sagt man da eigentlich, was ist das? Ist das, geht das schon Hawaii in Richtung Hemd. Hawaii-Hemd? Das ist das schon ist ganz Hawaii-Hemd,
eindeutig.
Ne?
Naja, die Firma heißt Sunsurf, also okay, das ist also ganz eindeutig ein Hawaii-Hemd. Und ich bereue nichts. Ich hätte hier theoretisch auch in einem Fußballtrikot gesessen, weil es gibt ja hier auch in Palma einen Laden, der so Vintage-Klamotten hat und geile Vintage-Trikots. Das Problem ist, seitdem der Laden vor ungefähr, so weiß ich nicht, 2 Jahren eröffnet hat und Tommy Schmidt mich darauf aufmerksam machte, haben die, was diese Trikots angeht, nicht mehr nachgelegt. Das heißt, sie haben immer noch dieselbe Auswahl, die immer dünner geworden ist. Und die Trikots, die guten, die sie da haben, die kosten dann halt einfach gleich 280, 320 Euro. Also ich hätte mir jetzt ein altes Uruguay-Shirt von 1992 holen können, da hätte ich aber gleich 320 Euro hingelegt. Und so toll fand ich es auch nicht. Also
aber weil es immer weniger Trikots werden, ja, werden die auch immer teurer. Das ist nämlich das Dynamic Pricing. Ja. Das haben wir gelernt bei der WM. So funktioniert das. Aber um mal ganz kurz noch bei diesem Hemd zu bleiben.
Ja, bitte, sehr gerne.
Bist du, wir können weil gerne wir hier bei MML bist, natürlich auch, reden. Du bist natürlich Tom Selleck in Momentum PI, ne?
Richtig. Gut, genau.
So. Ja. Ja. Ich hab noch einen. Wir starten noch anders rein, weil darüber haben wir das ganze Wochenende hin und her geschrieben. Pass auf, wir starten musikalisch. Du bist gut genug.
Jetzt hat das endlich aus dem System.
Jetzt ist endlich raus. Genug. Darf ich nochmal? Du bist gut genug.
Du bist gut genug. Du hattest, das, wir können ja gerne mal drauf eingehen. Du hattest uns das natürlich in unsere, in unseren MML-Chat geschrieben, dass der Folgentitel für Montag sein muss. Du bist gut genug. Klingt, wenn man es so ausspricht, ne? Super. Wenn man es liest, steht da, du bist Jude genug, und da weiß man nicht genau, ob das nicht möglicherweise schon so ein Schild ist an irgendeinem Laden irgendwo in der Sachsen-Anhaltinischen Einöde. Und da haben wir uns dann dagegen entschieden, haben gesagt, nee, ja, das ist gesungen, lustiger
wie ein,
als
gesagt. Wie ein Bekannter von dir in einem anderen Chat geschrieben hat, es gibt zu viele Idioten da draußen, um diesen doch sehr guten Folgentitel dann auch durchzuziehen. Also wir werden uns einen anderen... Wir werden uns einen anderen suchen, aber ich finde, es musste einmal gesungen werden. Es ist halt wirklich ein Folgentitel, der funktioniert nur, also der hämmert natürlich seit 2 Uhr nachts durch meinen inneren Gehörgang, durch mein Gehirn. Du bist gut genug. Und man muss es aber wirklich selber singen oder zumindest sehr laut lesen, damit es funktioniert.
Ja, und wir können jetzt ja auch nicht bei jedem einzelnen Hörer, Hörerin persönlich nochmal klingeln und den Folgentitel nochmal vorsingen, dass man sagt, entschuldigen Sie bitte, ich komme von MML. Ich wollte Ihnen kurz diesen Titel vorsingen. Du bist gut genug.
Wir stehen, wir stehen ab heute 16 Uhr im Salzbrenner Bistro. Ja. Und wer reinkommt, dem singen wir den Folgentitel vor.
Genau, so ist es.
Das ist doch nur fair.
So machen ich kann euch auch mal ganz kurz mitnehmen. Wir hatten ja schon vor 3 Wochen ungefähr aus der Reihe Micky Beisenherz hat meinen Kopf fix und fertig gemacht. Die Geschichte, dass ich bei Magenta TV reingekommen bin und Manuel Baum dort saß und ich sofort die innere Stimme von Micky Beisenherz hörte, die da sagte...
Der Baum hat nur Freunde.
Jetzt wurde es richtig schlimm an diesem Wochenende, kann ich euch sagen. Ich war segeln mit Freunden in der Wismar Bucht. Das ist, wie wir alle wissen,
hast du nach Timmy geguckt? Der ist weg. Der ist tot.
Ja, ich weiß, der ist weg.
Timmy ist tot.
Es ist im Osten der Republik und es war ein Segelboot. Und immer, wenn das Kommando kam, klar machen zur Wende, hörte ich Micky Beisenherz sagen, ja.
So, jetzt pass mal auf, ihr dänischen Ossis. In 2, 1, klar machen zur Wende.
Ist das toll.
Weißt du, dieses
Telefon
am Anfang machst.
Ja, pass auf, mein lieber Korpi, klar machen zur Wende.
Kennst du dieses, wo du es gerade ansprichst, kennst du, das ist ja bei MML traditionell so, dass man sich nicht so sehr mit Fußball beschäftigt am Anfang, kennst du dieses Video, das muss irgendwie so 1992 oder so gewesen sein, so 2, 3 Jahre nach der Wende, Und dann rief Kohl in so einem Büro an, wurde natürlich alles gefilmt und dann telefoniert, ruft er an bei Gorbatschow und dann siehst du so wie so Splitscreen auf am anderen Ende Gorbatschow und das Telefon:
Hallo Michael, ja grüß dich, ich wollte dich nur anrufen und weil ich mich daran erinnere, wie wir das damals geschafft haben, ruf mal eben bei Gorbi an, um damit sie nochmal ein bisschen klönen, ja, wie sie denn quasi, wie sie die Wende geschafft, ja, fand ich toll. Hallo, ja, Michael, grüß dich, ja ich freue mich.
In Wirklichkeit hat er bei dir angerufen, ne, weil hallo, ja, sicher, Michael, ja, passt ja.
Ja, ja eben. Ne?
Der Mann, so, der Fußball. Gorbatschows Feuermal am Hals trägt, ist übrigens am Wochenende Vize-Europameister geworden. Christian Wörns.
Ja, guck, siehst du, also ne, bitte. Ne?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Hast du das, die Statistik von CT8, die müssen wir uns nachher auch nochmal raustragen. Irre, ne? Der hat wieder Spektakuläres raus, aber dazu gleich mehr. Wir teasern jetzt,
ja,
ein bisschen.
Ja, das ist ja, ich teaser einmal auf diese Folge. Wir haben die Halbfinals vor der Brust. Mhm. Argentinien, England und Frankreich, Spanien. Und dann müssen wir natürlich auch über Jürgen Klopp, die deutsche Nationalmannschaft, den Neuanfang, ja, und die Zukunft, ja, sprechen.
Das macht
fantastisch. Also mehr kann man sich nicht wünschen.
Ein geileres MML hat es möglicherweise noch nie gegeben. Und deshalb vor Freude machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung.
Du bist schon prima.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Yo, und wir begrüßen einen völlig neuen Partner bei Fußball MML. Three Bears ist dabei, also nicht Three Lions.
Three Bears on the shirt.
Ja, genau. Three Bears still gleaming.
Natürlich. Natürlich.
Das ist wahrscheinlich. No more
years of Mann, Mann, okay. Mann. Also, ja. Three Bears ist der Game Changer für deine Morgenroutine. Es, ja, gibt eine ganz kurze Zutatenliste. Es gibt nämlich, mhm, keinen Industriezucker und es gibt keine künstlichen Zusätze. Das ist also dein Lieblingsfrühstück, schnell und easy zubereitet. Ballaststoffe,
ja, das ist ja dann auch wirklich, das ist ja wirklich was für mich, weil, ne, also wie hast du da Ballaststoffe, ne? Nicht
Ballaststoffe,
sondern Ballaststoffe. Ballaststoffe. Ja, weil wenn ich pumpen gehe, dann, ja, knall ich mir das nämlich vorher rein und deswegen brauche ich ein paar Ballaststoffe, ne, damit ich richtig ballern kann.
Ja, ja, im Gym. Also, Three Bears ist der, ist wirklich der großartige Overnight Oats Meal Prep in der Summer Edition.
Ja,
und das ist, also wer das schon mal gemacht hat, ist total geil. Du setzt, mhm, die am Abend an, lässt die schön, ja, über Nacht im Kühlschrank, lässt die gehen und dann, ja, hast es am Morgen, verfeinerst das noch vielleicht mit ein paar Nüsschen, hier in einem Bananchen, oh, weißt du?
Fantastisch.
Und dann hast du, ja, einfach ein fantastisches Frühstück. Besser geht's, ja, nicht. Und natürlich danach die Kraft der drei Bären.
Ja, absolut, eben. Und dann hast du jetzt zum Beispiel eine neue Sorte Tiramisu. Das bringt dann, jetzt pass auf, das bringt Dolce Vita Feeling zum Frühstück. Cremig mit Kaffee und Kakaonoten. Und halt eben, wie gesagt, ohne Industriezucker und Zusatzstoffe. Und es ist eine Protein- und Ballaststoff, ne? Ballaststoffquelle. Da haben wir es wieder. Ja, es ist ja absolut, wirklich super easy, ne? Die 50 Gramm Oats, dann 100 Milliliter Flüssigkeit bis zur Markierung ins Glas. Mindestens 6 Stunden, ne? Das ist ja im Grunde genommen, also das ist ja eine normale Nacht für uns Leute. Ja. Oder halt einfach so über Nacht kühlstellen und dann schön, ne, ein bisschen verfeinern, tipp, top. Ist das nicht geil? Also, ja, Overnight Oats, das ist natürlich etwas, das ist vor ungefähr 10 Jahren in unser Leben getreten. Das gab es früher einfach gar nicht. Das hieß Haferflocken, da hat die Oma noch so ein Kilo Zucker drauf geschüttet, ja, da hat sie dir eine Erdbeere draufgelegt, damit das gesund aussieht und, ja, dann hast du halt reingehauen und während du es gegessen hast, hat es dir schon die Zähne weggefressen und du hast eine Wampe
in
angesetzt.
In deinem Fall
das ist
wurde
alles
in,
anders.
In Castro wurde aber meist noch alte Salami reingeschnitten, weil, ja, die,
ist richtig,
weg musste.
Die musste weg.
Ja. In diesem Fall macht man sich natürlich alles ein bisschen schicker, alles ein bisschen schöner und vor allem alles ein bisschen leckerer, zum Beispiel mit Obst, ja, oder mit Joghurt oder mit Nussmus, alles on top und dann hat man wirklich, ja, ein fantastisches Frühstück und wem jetzt das Wasser im Munde zerfließt, der, mm, geht jetzt auf threebears.de/mml, 3 wird als 3 geschrieben und dann bears.de/mml und du kannst dir jetzt mit dem Code MML15 15% Rabatt im 3 Bears Online Shop sogar auf reduzierte Produkte sichern, einfach auf threebears.de/mml gehen und dann den Gutscheincode MML15 nutzen, alles packen wir wie immer in die Shownotes.
Three Bears Overnight Oats, empfohlen von euren drei Lieblingsbären.
Mm. Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Jetzt sind wir so langsam, also heute muss ich wirklich sagen, wir sind so picke packe voll. Wie, ich sag das so wie in so einer Late-Night-Show, ne? Leute, wir haben doch gar keine Zeit. Deswegen fangen wir jetzt einfach an und ich sag wie immer an dieser Stelle, Musik bitte. Bis auf vier Teams sind alle bei der Fußball-WM ausgeschieden. Wir sind immer noch komplett auf Ballhöhe. Hier ist Fußball-MML für die WM. Oder ich sag besser, Fußball-WMML für die WM 2026. Und bitte begrüßen Sie jetzt den Thomas Magnum von Fußball-MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Das könnte ja theoretisch jetzt jeder von uns beiden sein. Aber ich spiele den Ball zurück nach Berlin zu dem Mann, der schon sehr erwachsen aussieht. Dabei ist er, wie der Bruder von Lamine Yamal, erst 3 Jahre alt. Lukas Vogelsang. Guten Morgen.
Wie süß der sich gefreut hat, als der auf der Anzeigetafel zu sehen war. Das war ja fantastisch.
Goldig. Aber hast du mal festgestellt, bevor du gleich die moderative Ankündigung noch weiterreichst, weil Niki und ich haben bei Apotheker festgestellt, dass der Bruder von Lamine Yamal, der ja einfach wirklich die Mimik und die Gestik hat wie ein Erwachsener, dass er einfach aussieht wie Gary Coleman. Kennst du noch den Schauspieler Gary Coleman? Und er sieht aus wie Gary Coleman.
Und er wird ein großer, er wurde von Mbappé gebadet.
Ja, also.
Das ist aber eine andere Geschichte. Hier ist der Mann, man misst ihn in Lamine Yamal. Er ist 7 Lamine Yamals. Hier ist Mike Nöcker.
Ja. Ach ja.
Ich habe nichts mehr. Ich hab nichts mehr vorbereitet. Das mache ich jetzt zu den letzten beiden Folgen vielleicht nochmal Ende der Woche und danach dem Finale, weil ihr stellt euch seit Wochen gegenseitig vor. Ich bin völlig überrumpelt gewesen.
Du bist außen vor.
Das muss man so sagen. Deshalb.
Du bist wie Michi. Du bist völlig isoliert von uns. Ja, stimmt. Ja,
nee, mir ist so ein bisschen. Mir ist, sagen wir mal so, ich in der Vorbereitung ist mein Stift an der Spider-Cam hängen geblieben. Deswegen konnte ich nichts schreiben.
Spider-Cam.
Sie macht alles, was ein Spider-Cam kann.
So, Leute, aber pass auf.
Ich habe was mitgebracht für euch beiden. Zumindest ja stand jetzt BVB-Sympathisanten. Es ist etwas, worüber ich schon seit einer Woche mit euch sprechen müsste. Ist das nicht irre aus Sicht eines BVB-Fans, was da alles an ehemaligen BVB-Talent bei dieser WM aufläuft? Jedes Mal England mit Bellingham, Norwegen mit Haaland, Frankreich mit Dembélé, dann kommt dieser
Merino
von der Bank und macht das, was er im Viertelfinale 24 schon gemacht hat, und zwar zweimal hintereinander.
Der hat
8 Minuten gespielt, 4-mal den Ball berührt und 2 Spiele entschieden, aber es ist so unfassbar viel Talent, was mal bei Borussia Dortmund war.
Irre, oder?
Also jedes Mal denke ich, und dann ist ja noch Tuchel. Dann ist ja noch Tuchel Trainer bei den Engländern. Wie viel ehemaliges BVB-Talent da ist. Was macht das mit euch?
Es ist, also man darf sich natürlich nie der Illusion hingeben, zu denken, wenn der BVB die alle zusammengehalten hätte, was könnte das für eine, weil dann wären nämlich selbst HSV-Fans schon vor Jahren förmlich verzweifelt mit Blick auf das, was sie da mal 2009, 2010 im Kader hatten. Ja, das ist schon, also da kann man ja vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal den Hut ziehen vor den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, Sebastian Kehl und Co., dass sie es geschafft haben, diese Talente zumindest für eine ganze Zeit an diesen Verein zu binden. Also wie viel Weitsicht, ich meine gut, also um Haaland zu entdecken, brauchte man jetzt nicht so wahnsinnig viel Weitsicht. Das muss man der Fairness halber sagen. Aber trotzdem, dass sie es geschafft haben.
Aber du musst ihn ja auch erstmal kriegen dann auch, ne?
Das ist richtig. Also so viel Klasse in den Kader von Borussia Dortmund zu kriegen, dass sie also damit dann quasi nichts geholt haben. Das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Aber das ist trotzdem wirklich echt beeindruckend, muss man wirklich sagen. Da wird man ja fast ein bisschen stolz, wenn man darauf blickt.
Gibt ja so ein paar Spieler, da wundert man sich immer so ein bisschen, warum sind die eigentlich, warum hatten die den Durchbruch nicht bei Borussia Dortmund? Alexander Isak ist so ein Spieler, aber auch eben so auch Mikel Merino, der ja auch nicht so durchdrungen
ist. Wurde als Linksverteidiger eingesetzt, ne, von Tuchel. Vielleicht hätte Tuchel ihn einfach in jedem Spiel erst in der 85. Minute bringen sollen und ihm dann sagen sollen, geh da mal um den 16 herum, der kommt gleich, der Ball. Keine Sorge. Mikel Merino ist der ganze Mikel Merino an sich, in seiner ganzen Merino-Haftigkeit, ist also sinnbildlich für das, was Spanien uns wieder einmal während dieses Turniers bietet. Dieser Mensch ist furzlangweilig. Du siehst den, du hast ihn sofort wieder vergessen. Sofort wieder. Und der steht sinnbildlich für die gesamte...
Elf Furz.
El Furz, El Farto, El Farto. Es ist ein so langweiliger Mensch, es ist ein langweiliger Spieler, die gesamte Mannschaft von Spanien. Ich finde sie auch todlangweilig. Sie sind natürlich sehr, sehr gut, sehr effizient. Da gibt es nichts dran zu meckern, das ist grundsolide. Das ist aber halt wieder Golf 6 oder so, wo du sagst, ja, da wackelt nichts, da klemmt nichts, das fährt sauber durch, da kommst du ans Ziel. Aber schön ist die Fahrt natürlich nicht. Also da ist nichts, was mich irgendwie berührt. Noch nicht mal die sind so langweilig, dass ich sogar darüber, über die Langeweile vergessen habe, Cucurella zu hassen. So sehr langweilig.
Also es ist am Ende, sie sind ja Maschinen. Und es ist am Ende ganz oft so, als würdest du dir 90 Minuten so drei Spieler im Footbonauten angucken. Dann ist da ein Lämmchen, dann kommt der Ball, dann spielt den, so würde ja auch keiner machen. Also es ist natürlich wahnsinnig erfolgreich, weil du ja gleich nochmal diese wunderbare Aufstellung von unserem Redaktionsassistenten CT8 vorlesen wirst. Es ist wahnsinnig erfolgreich, aber es zündet dich nicht an. Und deswegen, ich habe auch nochmal geguckt, in unserem wunderbaren Tippspiel, da musste man ja auch die vier Halbfinalisten tippen. Mhm. Ich lag in drei von vier Fällen richtig. Argentinien, England, Frankreich. Und ich sehe beim vierten Tipp, dass da die Hoffnung mitschwang, diese Schreckensherrschaft zu beenden. Ich hatte nämlich Portugal als vierten Halbfinalisten getippt, weil ich gehofft hatte, dass diese übertalentierte Mannschaft, die im Kern ja auch aus PSG-Spielern besteht, dass die es schafft, irgendwie durch dieses Bollwerk Spanien sich durchzufräsen. Hat leider nicht funktioniert.
Aber Ronaldo hat es verhindert. Cristiano Ronaldo hat es verhindert.
Ja. Mike, bitte.
Nein, ich wollte nur ganz kurze Anmerkung noch zu dem Borussia Dortmund-Ansatz sagen. Das ist natürlich auch alles, was man da sieht in dem Halbfinale an Topspielern, so ein bisschen auch Aufgabe und Verpflichtung von Borussia Dortmund. Und man sieht dadurch auch, was sie halt in den letzten 2 bis 3 Transferfensters eben nicht hinbekommen haben, nämlich einen dieser besonderen, einen dieser Überspieler, einen dieser Top-Talente der Zukunft, was ein bisschen schade ist, aber was man ja sehr schnell zum Beispiel in diesem Transferfenster ändern kann.
Und ich habe auch noch einen Gedanken. Ein Spieler, den man eigentlich gedacht hätte, dass man ihn auch jetzt noch in einem Atemzug mit Dembélé, Bellingham und Haaland nennen würde, der ist irgendwie hinten runtergefallen. Der hat zwar 2 Europapokalfinals gewonnen in den letzten 2 Jahren, aber er ist nicht mehr so richtig dabei. Und das ist Jadon Sancho. Mhm. Und es ist passend aber für die derzeitige Verfasstheit von Borussia Dortmund, dass der derjenige ist, wo man jeden Sommer sagt, ach, den holen wir zurück.
Ja, ja.
Jetzt kommt der verlorene Sohn zurück.
Ja. Oder wie Lothar Matthäus sagt, ja, das ist natürlich hier der Jadon Sancho. Der muss natürlich... Jadon Sancho. Ja, ist toll, oder? Natürlich Jadon Sancho. Der hat natürlich nicht überzeugt. Aber der wird doch höchstwahrscheinlich zum Saisonbeginn wird er doch wieder auf der Matte stehen, denke ich mal. Oder?
Also gehandelt wird er natürlich nach wie vor. Das Gerücht bleibt ja ewig. Wahrscheinlich so lange. Er ist ja auch erst 26 Jahre alt, darf man ja nicht vergessen. Also wir haben noch ungefähr... Verrückt, ey, wir haben noch ungefähr 8 Jahre, die wir darüber spekulieren können, ob er zurück zu Borussia Dortmund kommt. Ein Gedanken, den ich übrigens, weil du das ja gerade eben angesprochen hattest, Lukas, mit den vier Halbfinalisten, das ist ja die Top 4 der Weltrangliste. Also wir haben jetzt tatsächlich ein Turnier erlebt.
Das erste Mal in der Geschichte der Welt.
Zum ersten Mal. Wir haben ein Turnier erlebt, in dem sehr, sehr lange, sehr viel Lärm stattfindet, 5 Wochen lang. Irre Spiele, jeder gegen jeden, Riesenalarm, Spannung aufgebaut ohne Ende und am Ende ist die Top 4.
Ja, das war aber schon vor dem Turnier mein Gedanke, da wird viel passieren und wenn nicht eine große Überraschung sich durchsetzt und die Norweger waren nah dran gegen England und auch Marokko hätte es vielleicht an einem anderen, an einem besseren Tag und wenn Mbappé sich verletzt hätte und vielleicht, also du hattest diese 2, 3 Überraschungsteams, die in diese Phalanx hätten einbrechen können. Aber im Grunde war das, fand ich vor dem Turnier, ob der Stärke dieser Top-Teams eigentlich klar, dass es in diese Richtung gehen wird. Deswegen habe ich ja auch so getippt. Wie gesagt, Portugal war so ein bisschen mein Dark Horse, gehofft, dass dieses ganze Talent sich irgendwie durchsetzen kann, wurde es dann nicht. Und auf der anderen Seite hatte ich diesen Gedanken auch mit mir rumgetragen nach der letzten Folge, als Mike sagte, du in den nächsten 8 Jahren oder 12 Jahren könnte ein Team aus Afrika die Weltmeisterschaft gewinnen. Und dann dachte ich, naja, er hat dieses Turnier ja nochmal gezeigt, wie sehr die Weltspitze zementiert ist. Also die ist nachhaltig zementiert. Ja, ja. Wenn das erste Mal in der Geschichte einer Weltmeisterschaft die Top 4 der FIFA-Weltrangliste auch ins Halbfinale einziehen, dann weißt du einfach, was im Moment der Goldstandard des Fußballs ist. Und wenn man dann schaut, Stichwort U19, Europameisterschaftsfinale, am vergangenen Samstag, also vor 2 Tagen, dass dann wieder Spanien gewinnt. Ich glaube, zum 8. Mal in den letzten 12 Jahren. Und noch ein anderer Fakt, wenn Frankreich ins Finale einziehen sollte, dann standen sie bei den letzten 8 Weltmeisterschaften 5 Mal im Endspiel.
Na, ist wirklich krass. Also,
das ist zementiert, das ist so klar. Da kannst du noch mal hoffen, dass Brasilien irgendwann noch mal eine goldene Generation erwischt. Aber ansonsten ist das
oder da Deutschland, oben fest. Wäre auch mal schön.
Ja,
ne?
Ja. Darüber können wir dann noch sprechen.
Darüber müssen wir noch reden. Ja, das ist schon. Also es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise ja auch sehr fair, wenn die in der Weltrangliste vorne sind, wenn die dann auch in den Halbfinals stehen, dann muss man sagen, dann scheint es ja offenkundig mit rechten Dingen zuzugehen. Und gleichzeitig ist es sehr erstaunlich, denn das, was wir an diesem Sport ja auch sehr lieben, ist, dass es häufig auch einfach ein Münzwurf ist, ne? Dass halt einfach die kleinen Dinge so ein Spiel entscheiden, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, wo jeder Fehler sofort wieder ausgeglichen werden kann. Stichwort Basketball oder Handball oder irgendetwas. Und das ist ja das Geile an diesem Sport, dass er mitunter auch so herrlich ungerecht ist und dass dieses ganz große Was-wäre-wenn im Raume steht. Frag mal Sørloth von Norwegen, was der sich wohl gedacht haben dürfte in den letzten 48 Stunden, wie häufig der schweißnass aufgewacht ist und dachte, hätte ich diesen Ball doch einfach quer gespielt auf Haaland, ich Idiot. Ja. Da können wir gerne gleich drüber reden, wir können auch gerne jetzt drüber reden, wo wir gerade sind, denn das Spiel England-Norwegen, das wird uns ja nun in dieser Folge auch begegnen, können wir natürlich theoretisch auch gleich jetzt drüber sprechen, wenn wir das denn wollen.
Aber das sind halt diese Nuancen, ne? Also Sørloth spielt den Ball nicht auf Haaland, was Haaland jetzt auch nicht unbedingt gutiert hat, wenn man seine Mimik schaut.
Weil,
sagen wir mal so, in der Form, in der Braut Haaland ist bei diesem oder war bei diesem Turnier, wäre das eine ziemlich große Chance gewesen, wenn er den Ball dort bekommen hätte.
Die Norweger kontern, sie führen bereits 1-0 gegen England. Das ist relativ kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Dann kontern die Norweger, laufen auf das englische Tor zu. Ist nur ein englischer Verteidiger in der Mitte. Sørloth kommt über rechts. Und links läuft Haaland mit. Und es gibt den Sweet Spot. Es gibt den einen Moment, in dem Sørloth links rüberlegen kann. Es wäre nicht perfekt gewesen, weil der englische Verteidiger, der stand relativ gut. Das heißt, das war jetzt keine gemade Wiesen. Aber das hätte man theoretisch schon rüberkriegen können, den Ball. Und Haaland steht da und gestikuliert schon. Spiel ab. Sørloth denkt sich, ach, warum eigentlich? Ich könnte auch mal dribbeln. Und dann sind plötzlich schon wieder 3 englische Verteidiger um ihn rum und er ballert das Ding in den Block hinein. Und dann ist natürlich Haaland, also wie du richtigerweise sagst, not amused. Und deswegen kriegt, und das ist natürlich der ganz normale Lauf der Dinge, Sørloth mittlerweile via Instagram und Twitter und Co. Morddrohungen. Das ist natürlich bis hierhin, könnte man sagen, Business as usual. Aber es ist natürlich genau dieser Moment, in dem du danach sagst,
hat sich das berühmte Oslo-Kartell schon gemeldet?
Weißt du eigentlich, dass, also Lukas, wir sind ja hier Kosmoproleten und es ist ja wichtig, dass wir halten ja was. Also genauso wie man nicht Skoda sagt, sondern Skoda, das wissen wir ja. Es heißt nicht Oslo, sondern Uschlo. Und ich lege Wert darauf, dass wir hier in diesem Podcast die Dinge anständig aussprechen. Deswegen möchte ich, dass wir nicht, ja, was denn?
Vielen Dank, dass du uns das beigebracht hast.
Ja, und zwar alle drei Wochen, weil du deinen Scheißdreck, den du in diesem Podcast pumpst, dann auch immer wieder selber vergisst.
Das ist richtig.
Und wir leiden dann darunter.
Ja, das ist richtig, das stimmt,
Also der Hörer freut sich über die ständige Wiederholung. Aber einfach mal, um über die Nuancen zu sprechen. Ja. Also, Sørloth spielt nicht drüber. Mhm. Bellingham bekommt einen Ball, wo man jetzt von den X-Goals her und rein vom gesunden Menschenverstand eines gelernten Fußballfans sagen würde, das ist jetzt keine hundertprozentige.
Da muss jetzt zum 1-0?
Naja, zum 1-1, ne?
1-1 natürlich, entschuldigung.
Also zum 1-1.
Zum 1-1,
Uschlo. Und zum 1-1, und dann macht er halt, weil er sich während dieses Turniers oder zum Turnier hin zurück in diese Weltklasseform gespielt hatte, die er beim BVB oft genug hatte, die er auch im ersten Halbjahr bei Real hatte, der ist ja wieder der Weltklasse Bellingham. Und dann ist er halt dieser Ausnahmespieler, der das Ding dann macht. Also das ist ja höchstens eine 80% Torchance. Und das ist halt dann der Unterschied. Ja. Wenn du diese Tore dann erzielen kannst und die anderen machen es halt nicht, obwohl sie viel klarer unterwegs sind. Mich hat übrigens Sørloth auch erinnert an Marmoush gegen Paredes. Also als Ägypten nochmal kontert und eigentlich das Spiel nochmal auf die Seite ziehen kann und Paredes macht dann diesen Ausfallschritt und hat den Ball und rettet im Grunde den Argentiniern das Spiel. Also das sind die Nuancen, die entscheiden, nicht nur das, die Spider-Cam, solche Dinge, ne?
passiert. Na, du siehst bei dem 1:1 von Bellingham, dass vieles von dem zusammenkommt, was wir in der letzten Folge schon gesagt hatten. Du hast also einerseits den unbedingten Willen, gepaart mit individueller Klasse. Denn natürlich muss man den Ball nicht zum 1:1 machen. Er, also aus der Dynamik, aus der Bellingham den Ball bekommt, also er kommt quasi, läuft in den freien Raum rein, dann ist er natürlich, wenn er den Ball hat, ist er nicht mehr zu stoppen. Weil dann kommt er aus der Dynamik raus, da stehen die Verteidiger wie angewurzelt, da kommen die natürlich nicht mehr ran. Aber es musste er erstmal hinkriegen, den Ball so zu spielen. Bellingham hat es in Dortmund auch gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, so durch den Strafraum zu gehen. Aber das ist natürlich das, was eine gute Mannschaft auszeichnet, dass du dann in solchen Situationen einen Leader hast oder besser deren zwei. Denn sie haben ja auch noch Harry Kane. Und wenn der eine nicht so performt, denn Harry Kane hat in dem Spiel jetzt gegen Norwegen nicht so überzeugt, dann ist aber der andere da. Und das ist natürlich ein absolutes Asset und das wird ihnen möglicherweise auch helfen gegen Argentinien, denn Argentinien verlässt sich sehr auf Messi und England hat halt zwei von dieser Sorte.
Das nennt man im Basketball in der NBA einen One-Two-Punch, beziehungsweise eine One-Two-Offense. Also wenn du einfach zwei von diesen Spielern hast, also zum Beispiel Shaq und Kobe, wo dann eigentlich die gesamte gegnerische Verteidigung sich schon auf Kobe Bryant konzentrieren musste, aber dann war da halt auch noch Shaq unterm Korb. Ja. Und so ein bisschen ist Bellingham in der Form auch mit Harry Kane, weil du kannst nicht 90 Minuten lang beide ausschalten.
Man muss natürlich schon mal fragen, ne, was hat eigentlich nach dieser Saison bei Real Madrid, die ja alles andere als gut gewesen ist bei Jude Bellingham, was hat eigentlich Thomas Tuchel mit ihm gemacht? Wie hat er ihn erweckt? Selbst Gary Lineker hat ja gerade, habe ich euch ja in die Gruppe geschrieben, gepostet, I think he could be or end up being England's greatest ever footballer. Also das quasi von höchster Stelle ein Lob, das einfach also die oberste Kategorie ist.
Vom Talent her ja und vor allen Dingen auch von der Positionierung. Also was ich bei Bellingham so wahnsinnig gut finde jetzt auf dieser 10, der spielt ja eine 10, eine 8, dann ist er plötzlich hängende Spitze, dann ist er im Zentrum wie gegen Mexiko, wo er da einfach durchläuft und dann diesen Flugkopfball hat. Wir haben ihn ja mal vor einigen Jahren, ich glaube, da ging es so um dieses erste Halbjahr bei Real, das ist ja so vor 2 Jahren, also haben wir ihn mal den einzigen Box-to-Box-Stürmer Europas genannt in diesem Podcast. Er hat also eine, so wie Manuel Neuer das Torwartspiel auf eine andere Ebene gehoben hat, hat er diese Art und Weise des Mittelfeldspiels, also kommend aus der Tiefe des Raumes, der war ja lange Sechser auch beim BVB, dann ist er plötzlich ein Achter, dann kann er auf der 10 spielen. 9, falsche 9, scheißegal, der kann das halt alles. Deswegen von den Fähigkeiten auf jeden Fall. Und dann musst du ja auch noch, und das ist genauso wie, wenn ihr sagt, Jadon Sancho ist erst 26. Ey, Jude Bellingham ist gefühlt seit 10 Jahren im europäischen Topfußball. Ja, ja. Der ist 22.
Ja, das ist verrückt. Kann halt das vergisst man halt
auch
komplett.
Auch nochmal einen Sprung machen. Der ist 22.
Ja, das ist wirklich krass. Und dann bist du 22 und dann singt halt einfach das komplette Stadion, zumindest der Teil, der den Engländern zugeneigt ist, sind ziemlich viele, singen Hey Jude. Da musst du erstmal, ne, um die gute alte Landsfrage zu stellen, was macht das mit dir, wenn du da stehst und die singen es alle? Abgesehen davon, dass die Engländer ansonsten Wonderwall singen, was wieder mal zeigt, dass ein Land mit einer so reichhaltigen Popkultur schon irgendwie auch Spaß macht, wenn die ihre Hymnen singen. Ich weiß nicht, was in Deutschland dann gesungen wird, außer Schwarz auf Weiß von Oliver Pocher.
Weil ich gerade im Osten war, Wonderwall wäre unpassend gewesen, würde ich sagen.
Wonderwall.
Naja, halt, wir haben darüber doch schon gesprochen. Dann singst du halt, der Zug hat keine Bremsen.
Ja, richtig.
Ja. So, und das ist dann, aber
ich fahre häufig genug mit der Bahn. Ich brauche solche Durchsagen eigentlich oft genug.
Mike hat ja schon gefragt, was hat Tuchel gemacht, um Bellingham wach zu küssen?
Ja.
Ich glaube, von den Zitaten, die jetzt überliefert sind oder die sich durch dieses Wochenende gezogen haben, er hat Reibung erzeugt. Weil es ist ja offenkundig, dass anders als Kane und Tuchel, die eine sehr gute Beziehung haben, Tuchel und Bellingham eher nicht so gut miteinander können. Mhm. Und wenn dann Tuchel sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ich bin mit der Partie, mit dem Vortrag gegen Norwegen nicht zufrieden. Und dann sagt Bellingham, dann hat er wohl auf diesem Niveau noch nie gegen Haaland, Ødegaard und Sørloth gespielt. So nach dem Motto, der soll sich mal beruhigen. Ja, der ist zwar der Coach, der ist das Genie hinter dem Erfolg, aber wir müssen es immer noch spielen. Was war das? Das war da auch dieses Luftfeuchtigkeitsspiel Miami, ne? Gefühlt 40 Grad, 100%
Luftfeuchtigkeit. Genau, genau, es war nicht nur die Gegenspieler, die er damit adressiert hatte, sondern halt eben auch die Bedingungen, unter denen dieses Spiel zu spielen war. Also wenn du das angesehen hast, die Norweger waren ja schon zum Zeitpunkt der ersten Hydration Break, da waren die klatschnass. Die waren, also ja, Riasson, wie sie alle waren, komplett durchgeschwitzt.
Ey, man muss nochmal sagen, ne? Also wenn man jetzt auch meckert über Hydration Break und all die ganzen Geschichten, wir befinden uns immer noch, für die Spieler, die jetzt auch im Halbfinale stehen, befinden wir uns immer noch in der Saison 25-26. Das heißt, die haben bis heute keine einzige Minute in irgendeiner Art und Weise Urlaub oder Ähnliches gehabt, sondern die sind aus der Saison raus und direkt in die WM-Vorbereitung und haben jetzt wahrscheinlich, gehen wahrscheinlich auf das 70. Spiel in irgendeiner Form zu, insbesondere die Spieler, die aus der Premier League kommen und ja nochmal deutlich mehr spielen als in der Bundesliga beispielsweise. Also das ist schon absoluter Wahnsinn, dass man vor allen Dingen dann auch immer noch in der Lage ist, so Monster-Top-Leistungen abzuliefern, wie eben zum Beispiel Jude Bellingham. Oder er hat sich einfach eine Saison lang bei Real Madrid mehr oder weniger versteckt, um sich schon
Für die WM zu sein. Die haben alle bei Real Madrid gesagt, diese Saison schenken wir her.
Genau,
die Saison schenken wir her, wir spielen lieber die Weltmeisterschaft erfolgreich.
Sie blühen ja alle auf, jetzt da sie nicht in Madrid auflaufen müssen. Das war ja egal, ob es jetzt Vinny Junior war, ob es Mbappé ist, ob es Bellingham ist. Sie alle sind ja offensichtlich sehr, sehr happy, jetzt mal gerade nicht in Madrid sein zu müssen, weil sie plötzlich aufspielen wie die jungen Hunde. Das ist ja schon auch bemerkenswert, was wir da beobachten.
Micky hat natürlich recht, er sagte nicht auf dem Niveau, sondern vielleicht weiß Tuchel ja nicht, wie es ist, bei diesen Bedingungen gegen Haaland, Ødegaard, Nusa oder Sørloth zu spielen. Das ist natürlich ein Seitenhieb. Ich finde, das ist aber auch okay. Also der Trainer und sein bester Spieler oder in diesem Fall vielleicht zweitbester Spieler müssen auch nicht immer d'accord sein. Es ist okay, wenn es diese Reibereien gibt. Es ist okay, wenn es andere Ansichten gibt, solange die sich dann im Mannschaftsquartier zusammensetzen und sagen, wir ordnen alles dem Erfolg unter. Und das habe ich das Gefühl bei den Engländern. Ja. Also, dass ein Bellingham, von dem man ja aus Dortmund auch weiß, dass er schwierig ist in der Kabine, fragt man nach bei Emre Can, dass ein Bellingham aber weiß, er hat mit Tuchel so einen guten Trainer, dem vertraut er und die gehen den Weg gemeinsam. Also, die müssen nicht beste Freunde sein, die müssen nur am Ende das Beste aus der Mannschaft holen. Und ich finde, genau diese Reibung, die steht den Engländern wahnsinnig gut zu Gesicht.
Ja absolut. Total. Also und wie gesagt, Tuchel kriegt ab und zu mal ein paar blöde Reporterfragen gestellt, so nach dem Motto, hat es an Mentalität gemangelt, da ist er natürlich förmlich ausgeflippt. ansonsten erfährt er allgemein recht viel Würdigung von der internationalen Presse, von Experten wie Thierry Henry und so, die alle sagen, ey, er ist ein guter Trainer und ich würde das bestätigen. Man kann jetzt nicht sagen, dass England während dieses Turniers besonders geglänzt hätte. Das gilt, glaube ich, auch nur für Frankreich bislang, die wirklich also mitunter auch Spektakel gespielt haben. Aber England spielt natürlich ein sehr gutes Turnier. Alleine das Spiel gegen Mexiko und so. Und dann sind halt auch mal so ein paar Stinker dabei. Also ich würde mich sehr freuen, wenn England es gegen Argentinien ins Finale schaffen würde. Also meine Liebe ist ihnen gewiss.
Aber schauen wir doch kurz mal auf den Gegner Argentinien, weil du sagst, die Engländer spielen kein überragendes Turnier. Ich finde schon so, dass die letzten beiden Spiele auch schon eigentlich diese Partie gegen den Kongo, wo sie einfach zurückgekommen sind, dann aber im Aztekenstadion.
Ja.
In Mexiko, gegen Mexiko, mit einem Mann weniger, das Ding mit 3-2 nach Hause zu bringen. Sowas festigt eine Mannschaft. Sowas macht eine Mannschaft auch größer als die Summe ihrer einzelnen Teile. Und weil sie natürlich auch durch einen Sieg mit 2 Toren von Bellingham im Aztekenstadion so ein bisschen ihr Trauma von 86 überwunden haben. Also sie konnten im Aztekenstadion gewinnen. Und jetzt können sie das sozusagen noch vergolden, indem sie jetzt auch noch die Argentinier schlagen. Und wenn du sagst, die haben kein überragendes Turnier gespielt, sie haben aber immerhin Mexiko als Gegner gehabt. Die sind Platz 10 in der FIFA-Weltrangliste. Argentinien hatte bisher keinen einzigen Gegner aus den Top 10. Während Spanien schon gegen Portugal und Belgien spielen musste, 2 Teams aus der Top 10 der FIFA-Weltrangliste, musste Argentinien bisher oder durfte und konnte nur gegen Mannschaften spielen, die nichts mit der Top 10 der Weltrangliste zu tun haben. Ich glaube, die besten sind die Schweizer, die sind auf Platz 14.
Naja.
Das ist das beste Team, das sie bisher als Gegner hatten. Also die Argentinier hatten auf jeden Fall den leichteren El Camino, den leichteren Weg in dieses Halbfinale. Da finde ich, da stehen die Engländer besser da, weil die wissen schon, können sie es an einer feurigen Nacht im Aztekenstadion in Mexico City. Die Argentinier wissen es nicht. Die bekommen also ihren stärksten Gegner jetzt.
Und Argentinien ist ja letztlich auch zweimal fast gescheitert, muss man sagen. Ne? Also die sind ja mit Ach und Krach noch weitergekommen. Total. Also haben sowohl einen leichten Weg als auch ein sich selbst schwer gemachtes Programm. Also das ist schon eine Kombination, die dann ein bisschen zumindest irgendwas zwischen hoffen und auch denken lässt, dass England wahrscheinlich
da schon
latent die Nase vorn hat.
Ja, also aus den Gründen, die ihr gerade angefügt habt, trifft natürlich Argentinien dann jetzt für sie überraschend das erste Mal auf einen Gegner aus dem höheren Regal des Weltfußballs. Und sie haben sich halt sehr, sehr schwer getan während dieses Turniers. Sie konnten sich dann auf Messi verlassen. Sie haben natürlich auch andere gute Einzelspiele, ist ja gar keine Frage. Alleine der Kopfball zum 3:2 gegen Ägypten, also fantastisch, wirklich toll. Aber ich glaube, gegen England ist dann Feierabend. Also sie haben jetzt sich mehrfach so durchgemogelt, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, England wird sie da in die Schranken weisen. Die werden auch Messi im Griff haben. Ich glaube, für Argentinien, oder wie sagt es zu Christoph Daum, dein Weg, Messi, dein Weg ist am Mittwoch vorbei. Und so wird es dann halt auch
kommen. Glaube ich ehrlicherweise auch. Also ich sehe Argentinien total im Finale und dann ehrlicherweise wird es auch...
Argentinien im Finale?
Entschuldigung, vielen Dank, ihr kleinen Bluthunde. Ich sehe England...
Wieso, wir haben dich doch gerettet. Wir sagen die ganze Zeit, helfen. England geht ins Finale. Du sagst, das sehe ich genauso, Argentinien
aber
geht ins Finale.
Wie schnell ihr immer seid.
Ja, wobei, ich glaube, Mike, du hast anders als Lukas und ich den MML-Fluch schon antizipiert und sofort direkt umgesetzt, weil du hast gesagt, wenn zwei Drittel von MML sagen, England kommt weiter, dann gibt es im Grunde genommen nur eine logische Konsequenz. Und das hast du sofort aufgenommen und gesagt, ihr sagt es ja gerade,
Argentinien ist im Finale. Ja, perfekt. Ja, aber während ich habe die ganze Zeit diese Geschichte, die da mit Messi und Argentinien basiert, also während wir bei den Engländern singen können, du bist gut genug, ist das natürlich bei Argentinien der eigentliche Kitschkrieg, was die da durchziehen, schon das zweite Turnier in Folge, diese große Abschiedstournee des, kann man mittlerweile wirklich sagen, besten Fußballers aller Zeiten, der natürlich auch immer noch einen im Tank hat, auch gegen England. Aber das wollte ich auch mal abfragen. Wie seht ihr das? Weil es natürlich immer diese große Verschwörungstheorie ist, dass Messi weit kommen muss, damit natürlich auch diese WM, gerade auch auf dem amerikanischen Kontinent, dass sich das alles trägt. Mhm. Glaubt ihr daran? Also wir haben ja schon über diese rote Karte gesprochen, die er hätte bekommen müssen. Dann Argentinien, siehst du, da jetzt haben wir's. Ägypten hat ja auch, die haben ja wirklich Beschwerde eingelegt. Da waren ja diese Zwillingsbrüder aus dem Trainerstab, die waren ja außer sich. Also es gibt ja immer diese Neben- und Störgeräusche, dass man sagt, naja, die FIFA will schon, dass Messi zumindest ins Halbfinale, wenn es Finale. Glaubt ihr daran?
Also ich verweise an dieser Stelle nochmal sehr gerne auf den Apofika Presseclub am Wochenende. Da hat man sich nämlich nochmal mit der korrupten FIFA beschäftigt. Da waren unter anderem Arndt Zeigler zu Gast, aber auch Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Und der hatte auch nochmal erzählt, wie das 2002 war, als die FIFA offensichtlich massiven Einfluss genommen hatte darauf, dass Südkorea bitte weit kommen möge. Und da hat es ein Spiel gegeben, da wurden wurde alles so evident zum Vorteil der Südkoreaner gepfiffen gegen Italien. Also ein völlig groteskes Spiel. Also das heißt, dieser Weltverband war immer schon in der Lage dazu, die Dinge so zu beeinflussen, dass das passiert, was sie sich wünschen. Sepp Blatter, wer ihn noch kennt, also mittlerweile einer der Säulenheiligen des Weltfußballs, weil sein Nachfolger so ungleich schlimmer ist, der hatte dann wohl irgendwann eingegriffen und hat gesagt, Leute, jetzt ist es so offensichtlich, jetzt ist es auch langsam mal gut. Was Argentinien angeht, also diese Querverbindung Messi, Inter Miami, USA, die schmecke ich schon überall durch. Letzten Endes gibt es natürlich nicht so illuminatenmäßig den großen Geheimplan, Argentinien bis ins Finale zu pfeifen oder so, das nicht. Aber ich halte es schon für möglich, so wie man es früher so bei den Bayern hatte, nach dem Motto, der Heimschiri, der pfeift nicht gegen die Bayern. So habe ich schon das Gefühl, dass also in diversen Einzelfallentscheidungen immer zugunsten der Argentinier entschieden wird. Siehe die rote Karte, die es für Messi eben nicht gibt im ersten Spiel, was ich übrigens völlig seltsam finde, weil wenn es dann für Messi eine Ermahnung gibt. Das heißt, es gibt den Schiedsrichter, der zu Messi hingeht und sagt, pass mal auf, mein Freund, in dem Moment, wo es dir auffällt, wo du Messi ermahnst, in dem Moment musst du ja eigentlich sofort gelb oder rot geben. Aber wurscht, sei es drum. Es gibt ein paar andere Dinge, die sind sehr zugunsten der Argentinier gelaufen. Ich glaube, da gibt es so ein Grundgefühl, das vorherrscht. Ich weiß gar nicht, ob es explizit irgendwann mal ausgesprochen wurde, aber ich finde es schon augenscheinlich, dass vieles zugunsten der Argentinier entschieden wurde. Gleichwohl ist es am Ende die Klasse der Argentinier, die sich durchgesetzt hat und nicht jetzt irgendwie der große Geheimplan der Schiedsrichterschaft, Argentinien bis ins Finale zu tragen. Das sehe ich in dieser, also so drastisch sehe ich es dann auch nicht.
Es schleicht sich so rein, ne? Also es ist so, bei mir ist es so, dass ich eigentlich überhaupt nicht anfällig bin für Verschwörungstheorien. Und eigentlich
was
so
man
immer,
im Video, was man nur im Video sehen kann, liebe Zuhörer, er hat den Aluhut immer noch auf.
Ja, ne? Das ist grad, so. Ja. Also eigentlich gar nicht anfällig dafür bin und auch nicht mir wirklich vorstellen kann, dass es in irgendeiner Art und Weise eine WM-Regie will. Vielleicht auch gar nicht vorstellen will, dass es eine WM-Regie gibt. Aber es schleicht sich einfach so rein. Es wird halt befeuert auch natürlich damit, dass Gianni Infantino tatsächlich auf der Tribüne sitzt und jubelt, wenn Argentinien Tore schießt, wo du auch denkst, also sag mal wirklich, was ist eigentlich mit dir in deinem Leben schiefgelaufen? Und dann gibt's halt eben so diese kleineren Situationen, du hast die nicht gegebene rote Karte von Messi angesprochen. Das geht natürlich dann so weit, dass es auch überhaupt keine gelbe Karte im Spiel im Viertelfinale gegen die Schweiz gegeben hat. Da gibt's auch wieder eine Diskussion um Situationen, um Tore, um Fouls etc. Also genau, das ist, also ich möchte mich quasi auf das Urteil, es schleicht sich so rein, kaprizieren.
Und ich kann mir das natürlich sehr gut vorstellen.
Natürlich.
Also weil wir schon 2022 gesagt haben, diese obszöne WM in Katar, da ging es der FIFA auch darum, dass endlich die Geschichte des Fußballers Lionel Messi ihr glorreiches Ende findet. Und das war, dass er am Ende in Katar da den Bischt umgehängt bekommt. Das war das Drehbuch.
Und
auch da gab es so ein, zwei Entscheidungen. Also die Argentinier haben das natürlich durch ihre Klasse gewonnen, weil die Franzosen haben viel dagegen gehabt im Finale. Grüße an Colomuani. Aber es war halt schon auch bereitet. Also es musste die Erzählung sein. Ich dachte halt damit, es wäre durch, weil diese eine WM reicht ja.
Ja,
um die Karriere am letztendlich von Messi zu vergolden. Jetzt hat's das nochmal. Also bis dahin sind sie gekommen. Auch deren Baum hatte nur Freunde bisher. Das können wir ganz klar so sagen.
Ja,
jetzt kommen eindeutig. Die Engländer. Und da noch ein Gedanken. Unfassbares Spiel von John Stones gegen Erling Haaland, der am Ende ausgewechselt wurde, wo ich so gedacht, jetzt.
Da haben uns alle ein bisschen gewundert.
So ist es, aber der hat keinen Stich gesehen. Der war komplett wirkungslos, weil halt John Stones einfach, glaube ich, das beste Spiel seit Jahren gemacht hat. Die Frage ist halt nur, lässt sich das übertragen auf ein Spiel gegen Messi? Weil natürlich kann John Stones mit all seiner Körperlichkeit das Körperviech Erling Haaland verteidigen. Können sie es aber auch im Verbund gegen Messi, der ja, wie wir am Freitag gelernt haben, vom großen Jorge Valdano, immer auf der Suche nach dem halben Meter, nach der Sekunde mehr Platz ist, kannst du den verteidigen mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt, mit diesen Genie-Momenten, dem größten Spaziergänger dieses Turniers.
Vielleicht wie kann es ja Spence du dem mit seinen immerhin 2,64 Meter. Ne?
Ja, der frisst den auf.
Ja, der frisst den auf. Ne?
Ja, aber du weißt, was ich meine. Also Haaland, die Engländer in ihrer Körperlichkeit konnten der allumfassenden Körperlichkeit der Norweger gut begegnen.
Aber die deutsche Büffelabwehr 2014 haben es ja auch geschafft.
Ja.
So, das waren ja jetzt auch keine eleganten Dribbler, sondern waren ja alle so Kabachel vom Schlage Benedikt Höwedes. Ne?
Aber also, da ist Messi auch noch viel zu viel gelaufen.
Ja, ist richtig.
So. Am Ende gilt wahrscheinlich so dieser richtige und gleichzeitig irgendwie auch immer blöde Satz, dass ein Messi du nicht komplett verteidigen kannst. Die Schweizer haben das ja sehr gut gemacht. Er hat kein Tor geschossen in diesem Spiel. Zum ersten Mal, glaube ich, in einem WM-Spiel oder den letzten 9 WM-Spielen ohne Tor geblieben. Trotzdem hat es immer noch gereicht für einen Assist. Also insofern, es ist der zentrale Angelpunkt, das alles spielt sich im argentinischen Spiel auf Messi. Aber ich glaube schon, dass sie am Ende durch ihre Resilienz, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, den die Engländer haben gegenüber den Argentiniern, dass dieses eine Ding mehr sein wird, um eben Argentinien zu stoppen. Ich glaube,
also ich habe ja gleich noch die spektakuläre
dann ist es am Ende in der Substanz von Argentinien zu wenig.
Ja, ich habe ja gleich noch die spektakuläre Statistik von CT8, aber da würde ich sagen, das machen wir nach der Werbung.
Das ist eine sehr gute
Idee. Da müssen die Leute sich ja auch mal auf was freuen.
Aber ist auch wirklich bezeichnet, dass wir jetzt so lange über England und Argentinien gesprochen haben, weil uns dieses Spanien-Frankreich-Spiel irgendwie viel, es nimmt ein weniger an die Hand irgendwie, habe ich das
Gefühl. Ja, da reden wir ja gleich drüber,
Und machen jetzt mal eine kleine kurze Pause.
Ist es noch zu früh? Zu spät. Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
Heute möchte ich euch mal einen Allrounder oder wir euch mal einen Allrounder für zu Hause vorstellen, nämlich eine pflanzliche Milchalternative mit vollem Geschmack, ideal für Kaffee, Müsli, Kochen und Backen.
Die wird euch natürlich präsentiert von unserem Freund Mölk Nöcker, ne? Ist ja klar. Endlich. Wie viele Jahre mussten wir darauf warten, dass jetzt endlich mal eine Milchalternative nach unserem Freund Mölk benannt wird? Mölk Nöcker präsentiert euch Mölk, ne? So, das ist wirklich fantastisch. Das ist hergestellt aus europäischem Hafer. So, also da sind wir auch stolz drauf. Und Kokos aus, jetzt pass auf, Kokosnüssen. Aus veganer Ernte, muss man vielleicht auch dazu sagen. Kokos Barista ist komplett glutenfrei und ohne Zucker. Da kriegen sie am Prenzlauer Berg also jetzt schon im Grunde genommen Gänsehaut, muss man sagen. Es ist perfekt für Sportler. Beides ist auch super.
Ich glaube nicht, dass irgendein Veganer Gänsehaut bekommt.
Ja. Okay, touché. Ja. Beides ist, und das ist auch nicht ganz unwichtig, super für Latte Art, ne? Also selbst für Beginner zu Hause, weil man, das ist ja bei so Milchalternativen immer so eine Sache. Das schmeckt dann sehr gut und das ist dann auch glutenfrei und wenig Zucker oder gar kein Zucker, aber dann versuchst du da irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, entweder ein Herzchen oder möglicherweise irgendwie die Flagge Panamas reinzumachen und dann geht das nicht. Und das geht alles, ne? Es ist vegan, ohne Soja, ohne Nüsse und ohne Palmöl. Also da hat man nicht nur ein gutes Gewissen, sondern man freut sich einfach, dass man seinem Körper was Gutes tut. Das Ganze ist erhältlich im Handel oder direkt im Online-Shop.
Ja, aber wo denn, Mike?
Ja, unter shop.moelk.co, also shop.moelk.co. Und dann gibt es auch einen Gutscheincode, der heißt MML15. Da gibt es 15% auf alle Drinks. Das Ganze ist gültig bis Ende September für alle Neukunden. Und ich finde, man kann ja auch nochmal supporten, denn Mölk ist ein Frankfurter Startup. Also es kommt aus Deutschland, es ist ein Startup. Es sind junge Menschen, die nach oben wollen. Und die unterstützen wir natürlich gerne unter shop.moelk.co.
Das ist der Generationenvertrag. Also junge Menschen, die nach oben wollen, werden unterstützt von sehr, sehr alten Menschen, die also mühsam ihren Platz oben verteidigen. Ne? Das ist doch schön, dass es diese Art von Generationenvertrag noch gibt in unserer kalten Gesellschaft, sag ich mal, ne? Oder? Mölk, sag doch mal Mölk.
So ist das. Es merzt in dir gerade.
Ja.
Mölk.
Ja, so, wir sind jetzt tatsächlich erfrischt, würde ich mal sagen, um in den Endspurt dieses Turniers zu gehen. Das heißt, wir versuchen es nochmal, wie sage ich das jetzt? Also, wir hatten dieses Spektakel mit England, auch mit Argentinien.
Mhm.
Reden wir mal über Spanien. Ist das gelangweilt genug?
Na, lass doch lieber Frankreich reden. Ja, dann
lass uns doch ein einfach
Schwung in die Stimme, ne?
Wir reden die ganze Zeit über Heldenfußball, Hero Ball. Jede Mannschaft hat einen. Kane. Warte. Haaland. Der ist im Abbruch, ne? Und bei den
Messi,
Franzosen, Nicole deswegen hake ich so, bei den Franzosen hat man ja immer das Gefühl, also Kane hat jetzt Verstärkung bekommen hier in diesem One-Two-Punch, Batman und Robin, hat jetzt endlich noch einen zweiten neben sich, Jude Bellingham. Ja. Die Franzosen haben aber einfach gefühlt vier. Also natürlich ist Mbappé der Leuchtturm, der überstrahlt alles. Aber du hast dann natürlich einfach noch den Weltfußball Dembele, dann hast du Maike Olise und dann hast du Doué und den kann man einfach austauschen mit Barcola. Und ich hoffe, ich hoffe, dass diese französische Offensive den spanischen Zynismus brechen kann.
Das wäre schön, oder? Also den Franzosen gilt wirklich, zumindest was das rein Fußballerische angeht, meine Liebe und meine Zuneigung für dieses Halbfinale natürlich, also ganz, ganz gewiss. Und Man muss ja immer glauben und hoffen im Fußball sehr, sehr gut auseinanderhalten, weil vieles von dem, was wir eigentlich nur hoffen, das präsentieren wir dann immer hier als Fachkunde und sagen dann, ja, aus dem und dem Grund wird sich das Team durchsetzen und sind uns gar nicht bewusst, dass also ganz viel unser Wunsch der Vater dieses Gedanken ist. Denn natürlich haben die Spanier auch die Qualität, sich gegen die Franzosen durchzusetzen mit dem Fußball, den sie spielen. Aber genau das, was du sagst, ich hoffe einfach, dass also das, was die Franzosen speziell in der Offensive aufzubieten haben, eine derartige Durchschlagskraft haben wird, dass wir uns dann bitte im Finale nicht wieder mit diesen Spaniern rumschlagen müssen, die, und jetzt kommen wir nämlich zu der Statistik, die uns unser ehemaliger Redaktionsleiter CTA geschickt hat, dass das nicht wieder eintritt. Denn er hat interessanterweise hier Wahnsinn. Diese kleine Statistik aufgestellt. WM-Finale der Frauen 2023, Spanien-England. EM-Finale der Männer 2024, Spanien-England. EM-Finale der Frauen 2025, Spanien-England. Mögliches WM-Finale der Männer 2026, Spanien-England. Wo du denkst, also bitte nicht schon wieder, nicht noch mehr davon. Nein, nein, ich möchte es nicht mehr. Wirklich, erspart uns das.
Halbfinale der Europameisterschaft 2024, Frankreich-Spanien. Halbfinale der Nations League, Frankreich-Spanien.
Ja.
Was sagt uns das? Das sagt uns, glaube ich, auch im Zuge dessen, dass die Spanier mit ihrer Maschinenhaftigkeit, mit diesem im besten Sinne, also nochmal gerne gesagt, Tiki-Taka ist ja eigentlich eine Beleidigung für etwas, das die Spanier La Toque nennen. Also dieser ewig dich zermürbende Ballbesitzfußball.
Was
dieser
wir Tiki-Taka genannt
dieser
haben.
Dieser Tod der tausend Schnitte, wie wir ja auch schon mal gesagt haben.
Ja.
Dieser Tod der tausend Schnitte. Es ist natürlich auch die Mannschaft, die den Franzosen unglaublich wehtun kann, weil Frankreich einen solchen Gegner noch nicht hatte, der ihnen komplett auf Augenhöhe begegnet und der alle Mittel an Bord hat, um auch Mbappé und Doué und Dembélé und Olise aufzuhalten, weil sie halt im Kollektiv diesen Fußball spielen. Weil sie wissen, wie man verteidigt. Also sie haben ja auch bis zum Gegentor der Belgier überhaupt keinen Treffer kassiert in diesem Turnier. Die haben also ein Gegentor bisher kassiert in dem ganzen Turnier. Also die wissen, wie man die Null hält. Und sie können halt den Franzosen, das wird interessant, durch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, den Ball auch entziehen. Und da muss man dann mal schauen, wie die Offensive ihre Mittel findet, wenn sie den Ball so wenig hat.
Ja, interessant, ne? Weil dieses Stilmittel haben sie sich bewahrt. Das ist ja nicht mehr die spanische Mannschaft, die damals so beeindruckt hat mit so Figuren wie Ramos oder David Villa oder Fernando Torres, Carles Puyol, Iniesta, Xavi Alonso. Das war ja eine andere Mannschaft, die ist uns auch auf den Sack gegangen. Und zwar aus den Gründen auch, weil wir nie den Ball bekommen haben. Thomas Müller hatte es ja damals schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren gesagt oder vor 15, ich weiß auch nicht mehr, nach dem Motto, und das ist ja alles ganz, die sind ganz gut zu bespielen, wenn man den Ball kriegt. Nur den muss man erstmal bekommen von denen. Und das ist ja das Nervige daran. Aber das können sie natürlich immer noch, dich nicht an den Ball kommen lassen als Gegner. Also sagen wir mal, den nervigen Teil, den haben sie sich bewahrt, aber den schönen Teil, das, was Iniesta in den Fußball gebracht hat, in den Spanischen, das ist weg. Das ist auch ein bisschen bedauerlich.
Interessanterweise ist Spanien ja das einzige Team, bei dem die Superstars in der Form noch nicht funktionieren wie bei den anderen Teams. Ne? Also wir haben ja überall, liefern alle ab, alle schießen Tore wie am Fließband. Muss man sich ja nur die Torschützenliste anschauen und man weiß halt eben auch, jedes einzelne Spiel, da sind die Topstars, die liefern und die tragen im Grunde genommen die jeweilige Mannschaft jetzt ins Halbfinale. Genau. Bei Spanien ist das anders. Lamine Yamal ist eben nicht in der Form. Er hatte sich im April ja verletzt, ist also sehr spät auch wieder so in diesen Kader reingekommen, hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ja im ersten Gruppenspiel noch nicht von Anfang an gespielt. Also er kommt jetzt so langsam in dieses Turnier rein, spielt
das
aber nicht auf dem...
mit seinen 19 Jahren, ne? Da jetzt schon irgendwie sich so hängen zu lassen.
Ja, Sauerei. Also kommt überhaupt noch nicht so richtig in diesen WM-Fluss. Nico Williams ist überhaupt noch nicht fit. Selbst Rodri spielt nicht die große Rolle, die er bei Spanien eigentlich normalerweise spielen müsste. Also die beiden absoluten Topspieler in dieser spanischen Mannschaft sind nicht an ihrem absoluten Leistungslimit. Und trotzdem steht Spanien im Halbfinale.
Und das sollte uns Angst machen.
Und genau das ist der Punkt,
dass
der uns
die
Angst
noch Luft nach oben haben.
Ja, ja, das ist richtig.
Und
ja,
bei Lamine Yamal sollte man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, also ja, der sagt ja selber in dem Interview, er macht sich keine Sorgen. Er war noch nie der Spieler für die Gruppenphase. Er kommt erst auf Touren, wenn es wirklich um etwas geht. Ab Halbfinale, Finale, finde ich auch, naja, sagen wir mal so, ist schon auch eine grenzwertige Aussage. Also könnte einem durchaus als Arroganzanfall ausgelegt werden. Aber er sagte, er kommt noch und mal schauen. Gegen die Franzosen wird ja dann auch sein Offensivgenie gebraucht. Und trotzdem ist das halt eine Mannschaft, da rotiert dann halt Mickys Lieblingsspieler Fabian Ruiz rein.
Ja.
Und ist dann entscheidender Faktor im Spiel gegen Belgien, weil sie die eben haben. Plus ein Rodri, ein Pedri, dieses Mittelfeld. Also was bei Frankreich diese Offensive ist. Die vier da vorne ist halt dieses Herzstück bei den Spaniern, ist dieses unglaublich besetzte Mittelfeld. Und da, wie gesagt, da musst du auch erstmal durchkommen. Das ist eigentlich das Dickicht der Füße, durch das du dich kämpfen musst als Franzose.
Rodri oder wie Tommy Schmidt ja gerne einen ermatteten Wolf Fuß immer imitiert, irgendwann so in Minute 8. Rodri. wenn Tommy mal sagt, wenn Wolf Fuß, wenn in dem Spiel irgendwie, wenn selbst Wolf Fuß schon die Hydration Break braucht, weil das Spiel den so ermattet, dann ist nur noch so wie die letzte Luft aus einem Sterbenden entweiht. Rodri.
Ja, weil die dich mürbe spielen.
Ja, genau.
Und dann,
genau.
Und dann steht sogar es 0 zu 0. Und dann steht es 0 zu 0 in der 88. Minute. Und dann geht die Tafel hoch. Und dann kommt Mikel Merino.
Alter, fucking Mikel Merino.
Und dann kotzt du doch ab. Ja. Dann weißt du doch
schon. Da bist du so mürbe. Genau, da sagt nämlich der Luis de la Fuente, der sagt dann zu Rodri, so, und irgendwann, da sind die Franzosen sind so mürbe und so fertig. Und dann haben wir sie. Dann kommst du rein und dann triffst du. So, der ist ja zu Merino, sagt das dann natürlich. Ja, dann sagt das zu Merino, du hast natürlich völlig recht. Ja,
ja. Da sind sie mürbe.
Also, lass sie bitte, ey, wirklich, liebe Franzose, ich flehe euch an, schießt die einfach aus dem Stadion, dass endlich Ruhe ist. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Was hattet ihr eigentlich nochmal? Ich hab ja tatsächlich Spanien als Weltmeister getippt. Ich bin ja wirklich knallhart irgendwie nach Zahlen und KI und sonst was gegangen. Hab ja übrigens sehr lustig. Es hat ungefähr 6 Wochen gedauert, na 5 Wochen gedauert, bis ich bei unserem gemeinsamen B-Win-Tippspiel rausgefunden habe, dass der Magenta-Experte natürlich Micky Beisenherz ist.
Mhm. Ja, sicher. Ja, das ist verständlich. Was hast
aber
du denn
es hat
gedacht?
Ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe.
Mich wirst du da nicht finden, weil ich ungefähr bei Platz 8000 abgeschmiert bin.
Ich weiß.
Also ist es auch egal.
Als Tipp-Kleindienst.
Als Tipp-Kleindienst bin ich komplett abgeschmiert. Ja. Hab dann irgendwann und hab gehofft, dass mich mein England-Tipp und mein Halbfinal-Tipp am Ende nochmal rausholt. Dass ich zumindest, pass auf, mein großes Ziel ist jetzt, unter die besten 7000 zu kommen.
Ja, womit wir beim deutschen Fußball angekommen wären. Ja,
aber ganz kurz, was habt ihr als Weltmeister getippt? Also aber ich
das weißt du doch, das haben wir doch jede Woche, jede Woche.
Ich bin schon fast 60, ich habe das natürlich vergessen. Ja,
natürlich Frankreich war England. Also auf dem Papier ist völlig, war vor dem Turnier auch schon klar, dass es nur Frankreich werden kann. Also die Papierlage sagt nichts anderes als Frankreich. So, okay. Aber der Wunsch ist England alleine, weil die Geschichte natürlich auch so wahnsinnig witzig wäre, dass ausgerechnet der deutsche Thomas Tuchel England nach 60 Jahren zum Weltmeister macht. Und es gibt ja auch sehr viele Dinge, die ja durchaus dafür sprechen. Alleine schon die Statistik. Ey, wo hat England in den letzten 8 Jahren, wie häufig sind sie wie weit gekommen? Ne? Also von daher, bitte.
Aber unbedingt. Das Interessante, also ich hab ja tatsächlich als Mike mit AI getippt und habe wirklich jedes Spiel mit KI getippt und bin zumindest ja in unserer Vierer-Rallye sozusagen irgendwie mit weitem Abstand vor euch, aber trotzdem noch immer auf Platz 1900 irgendwie, weil, und das zeigt natürlich dann auch nochmal, KI mag keine Überraschungen und solche Sachen.
Was hat der T1000 gebracht? Ne?
Ja, und solche Sachen wie Kap Verde und so weiter, das kannst du natürlich letztlich nicht tippen. Aber, und darauf wollte ich nochmal hinaus, in der Simulation kam immer Spanien raus, was den Weltmeister angeht. Scheiße, und das wäre wirklich, wirklich das Fußballherz.
Aber du hast es gesagt. Du hast letzte oder vorletzte Folge hast du gesagt, sie sind im schlimmsten Sinne eine Turniermannschaft. Sie sind das, was Deutschland immer war.
Ja.
Sie lassen wenig zu, sie kriegen wenig Gegentore und sie sind immer gut für eine Bude am Ende. Und das ist eigentlich genau Deutschland in den 90ern oder in den Nullerjahren. Also sehr deutsche Tugenden mit einem aber natürlich viel besseren Ballbesitzfußball. wo wir jetzt endlich, Micky hat es am Freitag angekündigt, auch jetzt mehrfach versucht, jetzt nochmal ganz kurz beim deutschen Fußball angekommen sind, der ja immerhin in einem Europameisterschaftsfinale stand am Samstag, gegen die übermächtigen Spanier, die sie zweimal getroffen haben im Turnierverlauf, einmal in der Gruppe, 0-4 verloren mit einer B-Mannschaft und dann im Finale. Christian Wörns hat aber gesagt, es haben sich die beiden besten Mannschaften Europas getroffen. Immerhin ein kleiner Lichtblick.
Wenn Christian Wörns das sagt, dann wird ja möglicherweise auch da was dran sein, ne? So.
Aber du trägst ja etwas mit dir rum zum Thema Klopp. Du wolltest ja so darauf nochmal eingehen. Du hattest nämlich am Freitag schon angehoben und dann musstest du dich selber unterbrechen, weil dein Flieger nach Malibu ging. Was ist denn so dein Gefühl jetzt mit Klopp und was erwartest oder welche Gedanken hast du? Da bin ich jetzt mal gespannt.
Das muss ja irre was angekündigt haben.
Ja, hast du auch.
Also, im Grunde genommen, also so spektakulär sind meine Enthüllungen auch wieder nicht. Aber es gibt ja zwei Dinge, die wichtig sind. Also mittel- bis langfristig Klopp und die Leute, denen er vertraut, mit einer Machtfülle auszustatten, dass sich die Strukturen im deutschen Fußball dahingehend verändern, dass sowohl individuelle Klasse, Explosivität gefördert wird, von mir aus nenne es Straßenfußballertum, gleichzeitig der unbedingte Wille zum Gewinnen zurückkehrt in den deutschen Fußball, nicht dieses Verbeamten, nicht dieses, ach, das reicht ja auch mit einer glatten 3 und hier will niemand auffallen, also diese zwei Dinge so zu fördern, dass das auch wieder in die DNA des deutschen Fußballs übergeht, denn das, was wir zum Beispiel bei Bellingham gesehen haben jetzt im Spiel gegen Norwegen, war ja der unbedingte Wille zum Tor, das Spiel umzudrehen, und das habe ich in dieser Explosivität von den deutschen Fußballern jetzt auch gegen Paraguay nicht gesehen. So, und das musst du natürlich versuchen, in den deutschen Fußball zurückzubringen. Das ist aber mittel- bis langfristig der Fall. Wie das gelingt, keine Ahnung. Sollen sie mir ein paar Millionen geben, dann überlege ich mir was. Dann helfe ich dabei. Aber was das Kurzfristige angeht, also mit Blick auf die EM 2028, da sehe ich das sehr wohl, dass Jürgen Klopp in der Lage ist, die deutsche Mannschaft, den Kader, den er dann mitnehmen wird, so aufzustellen, dass er durch seine zweifelsohne herausragende Fähigkeit, Individuen so anzusprechen, dass sie eine gute Mannschaft bilden. Da glaube ich schon, dass man mit Klopp, der ja nicht nur ein Heiland ist, von dem man sich Wunderdinge verspricht, sondern der faktisch auch sehr, sehr außerordentliche Dinge kann, dass er die so stark macht, dass sie es bis ins Halbfinale der EM schaffen. Denn so schlecht sind unsere Fußballer auch wieder nicht. Wir haben nicht eine Ansammlung von totalen Pfeifen, mit denen nichts zu holen ist. Wir haben nicht die Rumpelfüßer von 2002, wo man sagt, was sollen wir denn mit denen da holen? Sondern wir haben ein paar sehr gute Spieler, die nicht auf Top-Niveau gespielt haben. Und wir haben gute Spieler. Und wenn die Mischung da steht, Lena hat es doch bei Apotheker in der Wochenendbeilage gesagt, der Mann, der es schafft, Kevin Großkreuz zu Weltmeister
und Marcel Satz
Schmelzer
hier,
zum Nationalspieler
Leute.
Zu sagen.
Das hat Mike am Freitag gesagt beim großen MML. Ja. Da müssen wir nicht die Konkurrenz uns anhören.
Ja. Lena oder was? Ist das jetzt schon unsere Konkurrenz?
Das ist unsere Konkurrenz. Ja, aber die hat Ahnung. Deswegen ist sie Konkurrenz.
Ja. 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 So, also
Bedrohung
natürlich
quasi.
Kann der da was reißen. Also da vertraue ich schon drauf. Und er macht es ja im Grunde genommen umsonst, er hat ja gesagt, also er macht es für gerade mal ein bisschen mehr als 7 Millionen, weil es ist immer eine Herzensangelegenheit. Aber das ist eine Form von Ehrenamt. Da hast du viele in deutschen Jugendzentren, wo die sagen, ja, diese Art von Ehrenamt würde ich auch gerne machen.
Bevor dein erster Gedanke verloren geht, ich finde das Stichwort Machtfülle ganz wichtig. Einer der größten Straßenfußballer in der Geschichte des deutschen Fußballs und Freund des Hauses, Pierre Littbarski, war beim Doppelpass hatte die wunderbare Idee, die natürlich auch zwei, drei anderen schon gekommen sind, dass man Klopp den Managerposten gibt, im klassisch britischen, englischen Sinne. Ja. Also, dass er nicht nur der Trainer ist, sondern im Grunde auch der Sportdirektor, also dieses Personalunionsding, der sozusagen sein eigener Chef. Das ist die größere Machtfülle, also dass eben weniger Leute reinquatschen. Das ist natürlich im Vereinsfußball leichter, weil dann bist du auch derjenige, der die Transfers tätigt. Das ist ja das Schöne bei der Nationalmannschaft. Du musst keine Transfers tätigen. Du hast ja alle Spieler zur Verfügung, die den deutschen Pass haben. Sollte. Aber diese Machtfülle, also sozusagen Rudi Völler ist da, aber es darf ein bisschen weniger völlern. So eher so als väterlicher Freund. Du gibst aber Jürgen Klopp sozusagen komplett den Schlüssel zur Anlage und sagst, so, du kannst jetzt machen. Und dann darf er sich gerne, und auch das hat Litti gesagt, ehemalige verdiente Nationalspieler und Weltmeister an seine Seite holen. Nicht unbedingt direkt Thomas Müller, obwohl ich das auch sehr lustig fände als dynamisches Duo, aber Per Mertesacker. der jahrelange Erfahrung, ich glaube 7 Jahre im Nachwuchsbereich bei Arsenal London gearbeitet hat. Und da wäre ich sehr, sehr froh, wenn der die Nationalmannschaft verstärken würde, weil der hat es auch beim ZDF immer wieder gezeigt. Der hat einen guten Blick auf den Fußball, der ja. kennt diesen Nachwuchsbereich. Und das ist ja das, was du jetzt auch brauchst, dass man eben dann mit Per Mertesacker sich hinsetzt und schaut, okay, wer aus dieser U19, die gerade Vize-Europameister geworden ist, wer aus dieser Mannschaft, die vor 2, 3, 4 Jahren U17 Welt- und Europameister geworden ist, kann denn auch die Zukunft mitgestalten? Was ist mit Trisoldi? Genau. Was ist mit Tom Bischoff? Was machen wir mit den jungen Spielern? Weil wir müssen ja schon in gewisser Weise auch einen Generationenwechsel einläuten.
Und das wird ja letztlich auch eine der großen zentralen und entscheidenden Themen auch in der Weiterentwicklung oder in der Heranführung des deutschen Fußballs an die Weltspitze wieder sein. Also gerade das Thema U19, erinnert euch daran, wie wenige Spieler, die U19 Meister werden, also deutscher Meister in der U19 werden, wie wenige Spieler tatsächlich dann am Ende in den A-Mannschaften in der Bundesliga landen. Und jetzt herzugehen und eben diese Generation, wie wir gerade gehört haben, die beiden besten europäischen Teams im U19-Bereich, also jetzt mal aus unserer Brille Deutschland, wirklich so weiterzuentwickeln, die Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie eben dann auch die Zukunft der A-Nationalmannschaft oder Teile daraus der A-Nationalmannschaft in den nächsten Jahren sind. Überhaupt junge Spieler mal mehr und mehr in die Nationalmannschaft mit zu integrieren. Ja. Wir haben einen so alten Kader letztlich gehabt, aber wir haben so tolle, Tom Bischoff ist gerade beispielsweise genannt worden, wir haben so tolle junge Spieler, die überhaupt nicht in die Situation gekommen sind, dass man ihnen überhaupt mal zutraut, Verantwortung in der Nationalmannschaft zu übernehmen. Also da, das ist auch vom Mindset her muss ich im deutschen Fußball, wie ich finde, da einiges ändern. Letztlich, also nicht nur im deutschen Fußball, sondern vor allem in der Nationalmannschaft vom Mindset her einiges ändern. Eben den jungen Spielern mehr zuzutrauen, sie besser auszubilden, sie besser heranzuführen und ihnen einfach eben auch zu einem zentralen, integralen Bestandteil dieser Nationalmannschaft zu machen.
Ich glaube übrigens deshalb, dass Jürgen Klopp in der kommenden Bundesliga-Saison sehr oft nach Elversberg fahren wird, um sich dort die Talente anzuschauen, weil die machen das, was sie in der zweiten Liga schon erfolgreich praktiziert haben unter Ole Boog, als dann Wanner da war, Woltemade, Aslani, Mohamed Damar und so. Die haben sich jetzt mal klammheimlich eigentlich auch eine U21 zusammengestellt, die da in der Bundesliga antritt, nämlich mit Francis Onyeka, der aus Leverkusen ausgeliehen ist, mit Noah Davig, der bei diesen U17-Weltmeistern in der Truppe ein prägender Spieler war, dann ja zu Barcelona gewechselt war, dann beim VfB Stuttgart so ein bisschen runtergefallen ist, aber jetzt, glaube ich, eine prägende Rolle spielen kann bei Elversberg. Dann hast du noch Cole Campbell von Borussia Dortmund und Moritz Krattenmacher, den sie irgendwie bei Hertha BSC versteckt haben, die Bayern in der vergangenen Saison. Den habe ich ein paar Mal in so Freundschaftsspielen gesehen. Unglaubliche Anlagen. Also solche Spieler sind jetzt bei Elversberg. Dann fällt mir noch der Calbreath ein von Leverkusen. Und hier, der Kenneth Eichhorn von Hertha BSC ist ja auch nach Leverkusen gewechselt. Also Klopp wird oft nach Elversberg und nach Leverkusen fahren, um zu schauen, ob da nicht vielleicht in gewisser Weise auch die Zukunft des deutschen Fußballs spielt.
Ja, das stimmt. Und er hat keine Flügel mehr.
Er hat ja doch, also die Red Bull verleiht Flügel, aber es sind die Schwingen des Bundesadlers.
Wie ist denn da jetzt der Stand, weil das so eine Riesendiskussion letzte Woche war, ob er das parallel macht, ob er den Job behält bei oder ob er ausgeliehen wird von Red Bull an die deutsche Nationalmannschaft. Aber er gibt doch Red Bull auf und wird einfach nur deutscher Nationaltrainer. Genau. Das war jetzt mein letzter Stand.
Aber genau, er bleibt so aber Markenbotschafter. Nein. Ich glaube, er bleibt Nein, bist du dir da ganz sicher?
Hör den Daily, da werden wir das jetzt nämlich gleich, da muss ich nämlich jetzt gleich rein, gleich verkünden, dass nämlich er auch kein Markenbotschafter mehr sein wird. Das heißt,
komplett. Ist aber trotzdem ganz witzig, weil interessant. Also ich werde dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts den Daily bereits gehört haben und das Wissen verinnerlicht haben.
Also der Klicker schreibt viel Rauch und nichts kommt. Ja, stimmt. Klopp verbleibt nicht als Werbebotschafter.
Aber die Überschrift, der Titel, also wirklich die Zeile, Red Bull verleiht Jürgen, hätte ich einfach gerne gelesen.
Das ist sehr lustig.
Sehr schön.
Das ist sehr lustig. Ja. Das ist wie schön.
Ein perfektes. Das müssen wir uns mal machen. Red Bull verleiht Jürgen. Sehr schön.
Das pass auf, dann machen wir es, dann verbleiben wir so, dann mache ich jetzt wieder eine große Ankündigung, wie offensichtlich beim letzten Mal auch. Ja. Denn wenn wir uns beim nächsten Mal hören, dann werden die beiden Halbfinals gespielt sein, dann werden wir auf das Finale schauen und nebenbei blicken wir natürlich auf den neuen Topstürmer des FC Barcelona, Karim Adeyemi, und wir beschäftigen uns mit den dunklen Immobiliengeschäften von Markus Krösche. Aber all das, ja,
weil wir ein Investigativ-Podcast immer
sind. Ganz recht. Aber all das in der nächsten Folge von Fußball MML. Ich bin raus.
Schön war's.
Schön.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.